Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Und noch einmal melden wir uns aus Cannes von den Filmfestspielen, die heute Abend zu Ende gehen. Heute Abend wird hier die Goldene Palme verliehen und auch all die anderen Preise sitzen wieder auf unserer Terrasse. Also direkt mit Blick auf die Croisette und direkt mit Blick auf Anke Lewicke. Hallo Anke.
Hallo und mit Blick auf Knut Elstermann. Und geht's dir auch so? Das häufigste Geräusch, das man in den letzten Tagen in Cannes hört, sind immer die rollenden Koffer, weil doch mehr und mehr Leute wegfahren und alles, ja, ne?
Ja, das stimmt. Es ist wieder Aufbruchstimmung und interessanterweise gehört es zu den Ritualen von Cannes, laufen am Schluss meist noch mal so ganz starke Filme. Also viele Menschen, die früher abreisen wollen oder müssen, verpassen nicht selten die Goldene Palme. Wir werden bereden im Verlauf dieser ersten halben Stunde, ob das auch in diesem Jahr so ist, werden unsere persönliche Bilanz ziehen, Anke. Und ich freue mich jetzt auf 2 Stunden Kino aus Cannes mit dir, liebe Anke.
Und dabei trinken wir einen schönen Café au lait und essen unser Croissant, was ich extra vom besten Bäcker mitgebracht habe.
Ich danke dir. So, liebe Anke, wir sind jetzt also in der ersten Runde unserer sehr persönlichen Bilanz dieses Festivals. 77. Ausgabe hier in Cannes. Anke, ein Wettbewerb, der natürlich jetzt mit besonderem Maß gemessen wurde, weil der im vergangenen Jahr ja so sensationell war, weil es da so viele Filme gab, die dann um die Welt gegangen sind, nicht zuletzt Zone of Interest. Und gleich mal so ganz allgemein, bevor wir dann über einzelne Filme reden, hast du das Gefühl, dieser Wettbewerb konnte da mithalten? Die Erwartungen waren eben wirklich sehr groß.
Nö, sag ich jetzt mal so. Ich meine, es waren wieder viele Stammgäste da. Nennen wir doch mal einige. David Cronenberg aus Kanada oder der Italiener Paolo Sorrentino. Und überhaupt war der Altersdurchschnitt des Wettbewerbs ja über 50. Und ich kann noch sagen, diese Männer sind hier angereist und haben einfach gedacht, sie ruhen sich auf ihr Schaffen auf ihre Vision, die sie schon immer hatten, ohne dass man da sieht, dass sie sich neu entwickeln. Also David Cronenberg erzählt ja wieder über den Körper, wie die Körper in der Zukunft, dass man den Toten beim Vorwesen zusehen kann. Aber daraus macht er eigentlich gar keine Erzählung mehr. Und Paolo Sorrentino, das hatte man ja schon immer in den vorherigen Filmen, so ein bisschen Probleme, wie er eigentlich Frauen inszeniert. Und wir wissen, er ist ein großartiger Regisseur, aber wie er hier Frauen dann oder die Hauptfigur in seinem Film, eine Sirene, inszeniert, das finde ich doch schon, ich sag's jetzt mal ganz platt, altherrenhaft. Also man sieht sie verführerisch in Zeitlupe, die Kamera kriecht ihr ins Dekolleté und immer wieder die Großaufnahme ihres weit geöffneten Mundes. Also das fand ich schon ziemlich entsetzlich, Knut.
Das war der Film Partenope von Paolo Sorrentino. Da ging's mir ganz genau wie dir und ich habe nicht mal ansatzweise begriffen, was er uns da eigentlich erzählen wollte. Also eine junge Frau, am Anfang hat sie offenbar so ein leicht inzestuöses Verhältnis zu ihrem Bruder ja auch und der bringt sie dann um und dann beobachten wir sie auch bei ihrer akademischen Laufbahn, die sie ja nebenbei irgendwie noch macht. Sie wird dann irgendwie noch Professorin. Aber vor allem sind es eben die amorösen Verwicklungen einer Frau, die an die Grenzen geht. Also ich fand den Film auch absolut verschmockt und verkopft und fühlte mich auch peinlich berührt. Das muss ich dir auch ganz deutlich sagen. Das galt auch für andere Filme von eher älteren Herren. Ein Film allerdings hat mich dann, und ich habe ja gerade gesagt, immer am Schluss gibt es nochmal so einen Hammer, wirklich tief bewegt und aufgewühlt, natürlich nicht zuletzt durch die Geschichte, die hinter dem Film steht, aus dem Iran, The Seed of the Sacred Fig, also sein heiliger Feigenbaum von Mohammad Rasulov, der geflohen ist aus dem Iran. Man kann ganz klar sagen, also er ist verurteilt worden zu 8 Jahren Gefängnis, Peitschenhieben, er hat es geschafft, aus dem Land zu kommen und ist jetzt hier in Cannes. Und allein das, finde ich, Anke, ist eine ganz wunderbare Nachricht und es ist wunderbar, ihn hier auch zu sehen.
Ja, und vor allen Dingen, wenn er liest, dass er ja wirklich vorhat, die 8 Jahre Haft wieder anzutreten, dass er wirklich in den Iran zurückkehren will. Er war ja letztes Jahr auch noch lange in Haft, wurde entlassen. Dann hat er es geschafft, diesen Film fertigzustellen. Und er sagte, im Gefängnis hat er eben so viele Ideen für neue Filme entwickelt. Und ich habe da so einen tiefen Respekt vor, weil diese Regisseure, also Jafar Panahi oder Rasulov, die werden ja immer wieder verurteilt, weil sie ihr Land in einem angeblich schlechten Licht darstellen lassen würde. Aber es sind auch Regisseure und eben gerade auch Rasulov, die sich ihrem Land verbunden fühlen, die einfach auch ihr Land zeigen wollen außerhalb, damit in dem Land was in Bewegung kommt.
Also er hat ja auch schon Golden Bären gewonnen für Und das Böse gibt es nicht. Hochverdient jetzt dieser neue Film, hat mich noch tiefer beeindruckt, weil ich finde, es ist ihm gelungen, eine ganz politische Geschichte zu erzählen. Es ist wirklich ein Blick in den heutigen Iran hinein, aber gleichzeitig das alles zu spielen in einer Familiengeschichte. Also im kleinsten Kosmos den großen Kosmos der Gesellschaft wiederzuspiegeln.
Ja, wir sitzen da am Familientisch und alles vom Iran ist eigentlich drin. Also wir haben zwei junge Mädchen, die einfach Spaß haben wollen, die im Internet unterwegs sind, die natürlich draußen immer noch den Schleier tragen. Wir haben eine Mutter, die stolz auf ihren Mann ist, weil er endlich einen Sprung auf der Karriereleiter gemacht hat. Er ist jetzt so eine Art ja von Ermittler für das Gericht und das Gericht ist aber der Revolutionsgarde untergeordnet. Und jetzt gehen die ganzen Proteste los. Also er muss ständig gegen die jungen Menschen ermitteln, die da teilweise, obwohl sie gar nichts gemacht haben, verhaftet werden. Und einer dieser jungen Menschen ist aber eben eine Freundin davon, also von den beiden Töchtern. Und dann gibt es innerhalb dieser Familie doch sowas wie eine weibliche Solidarität. Und dann ist es aber auch so, dass der Film immer mehr ein Paranoia-Film wird, weil der Mann sich mehr und mehr verfolgt fühlt. Und der fühlt sich eigentlich verfolgt von dem, was er alles auch angerichtet hat.
Also eingeschnitten werden immer die originalen Ausnahmen aus den Social Media, also aus den Straßen von Teheran, die Proteste, die man sieht, die brutalen Morde auch auf der offenen Straße, die ja da stattfinden. Das hat mich so berührt, also diese einerseits dokumentarische Genauigkeit und dann im innerhalb der Familie zu zeigen, wie ja jemand immer schuldiger wird, immer tiefer verstrickt ist in diese Schuld. Und das finde ich mit einem Film, gilt für eine ganze Reihe von Filmen mit ganz starken Frauenfiguren. Denn diese Mädchen werden ja immer stärker, immer emanzipierter, auch vom Vater.
Ja, mit diesen ganzen Videoausschnitten auf einmal bekommen die ja eine Perspektive und werden dadurch in eine Familiengeschichte eingeschnitten. Und am Ende wird der Film ja wirklich noch zu so einem Horrorfilm, der auch in einer Art Geisterstadt spielt, wo er dann die Töchter und die Mutter einsperrt, aber die sich befreien können. Dann geht so eine Verfolgungsjagd los. Und das Interessante ist, dass die eine Tochter wirklich mit den Mitteln des Vaters zurückschlägt, also mit Propagandalautsprechern, mit Propagandamusik, mit religiöser Musik. Also das ist dann wirklich Psycho-Thriller hoch 3. Also das hat mich total beeindruckt. Und dadurch, dass es dann doch so ein bisschen verfremdet ist, kommt man dieser verfahrenen Situation im Iran doch einfach näher oder bekommt eine Ahnung, was da für Spannungen herrschen.
Also der Film ist fast 3 Stunden lang, nicht eine Minute langweilig, hat wirklich auch ein Spannungselement, wie du gerade sagst. Und ich finde es so wichtig zu betonen, es ist natürlich ein ungeheuer mutiger Film, was die politische Aussage betrifft. Also das ist ja so offen und zeigt ja auch eine verzweifelte junge Generation, die gar keine Hoffnung mehr haben. Aber es ist eben auch ein richtig gut gemachter Film. Also es ist ein hervorragendes Porträt, eine Innenansicht dieser Familie. Es ist ein richtig spannender, gut gemachter Film. Anke, wir werden am Schluss der Sendung nochmal beide natürlich drüber reden, ob der Film Preischancen hat. Denn unser Urteil heben wir uns dann ganz für den Schluss auf. Gleich aber die zweite Runde unserer Bilanz des Festivals hier in Cannes. Und jetzt die zweite Runde. Wir bilanzieren weiter diesen Wettbewerb, Anke, und haben ja ausführlich jetzt gesprochen über den Film aus dem Iran, also The Seed of the Sacred Fake. Und da geht es mir wirklich so, dass in dieser Familie, also die beiden Töchter, die Mutter, dann gibt es eben diesen Vater, diesen Opportunisten ja auch, die Frauen wirklich die Heldinnen des Films sind. Obwohl eher streng genommen die Hauptfigur ist, die Heldinnen des Films sind die Frauen. Und es ging mir bei einer ganzen Reihe von Filmen in diesem Jahr so, dass das besonders spannende, auch widersprüchliche Frauenfiguren waren, die im Mittelpunkt standen, was natürlich für die Schauspielerin dann wieder ein Fest ist. Es gab so das große Comeback von Demi Moore, die übrigens noch nie mit einem Film in Cannes war. Das muss man sich mal vorstellen. Zum ersten Mal ist sie hier mit einem Film vertreten gewesen. Es ist eine Art Comeback und es ist ein selbstironisches Porträt auch einer Frau, die das Starsystem natürlich sehr gut kennt. Und darum geht es ja in dem Film The Substance. Für mich auch einer der besten Filme, übrigens ein französischer Film von Coralie Fargo.
Ja, das ist so ein Film, der passt eigentlich wie die Faust aufs Auge nach Cannes, weil wenn man sich hier abends an den roten Teppich stellt, also hier von unserem Balkon müssen wir ja nur runterschauen, dann sieht man ja, was der Jugend und der Schönheitswahn, dieses ins Bild passen müssen, so alles anrichtet. Und genau darum geht's in dem Film. Demi Moore spielt Elisabeth, eine Schauspielerin, die mal ihre besten Zeiten längst vorbei sind, hat noch eine Aerobic-Show, die bekommt sie dann abgenommen. Und dann hört sie von einer Substanz. Und diese Substanz erzeugt so das Schönere, das jüngere Ich. Also man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie bei Dorian Gray. Mhm. Ne? Nur, dass das Ideal aus dem See steigt. Ja, und dann ist auf einmal Elisabeth mit diesem Ideal konfrontiert. Eine bildschöne junge Frau. Und die beiden sind aber voneinander abhängig, weil sie sich gegenseitig ja ernähren müssen. Also es ist wirklich Body-Horror. Und es gibt dann Mörderinnen, Kampf. Und was ich so toll fand an dem Film ist, man kann jetzt nicht sagen, dass der eine Metaebene hat oder einen Subtext, sondern es ist ein Horror-Film, der auf einer Ebene spielt, aber alles dafür mit dem Körper erzählt. Also was diese Frauen mit ihren Körpern anrichten, wie dann die Jüngere aus dem Körper der anderen geboren wird, Blut, Schleim, alles. Also dann aber auch wieder der Körperkult mit Aerobic gezeigt. Und das fand ich dann doch schon einen ziemlich erstaunlichen Film mit einem Ende, wo ich wirklich an einer Kreatur, wo ich an Francis Bacon denken musste, die dann hier quasi so stellvertretend, das ist dann auch eine große Show. Man kann auch denken, dass es in Cannes, und wir sehen sozusagen selbst, welche Monster wir züchten, und diese Monster schlagen dann aber auch zurück.
Also Anke, ich mochte den Film auch total. Also er ging mir auch sehr nah, er tat mir auch manchmal richtig weh, weil sie macht doch keine Gefangenen. Also es wird immer radikaler wie so einem früheren Cronenberg-Film. Also immer noch einen drauf, noch einen drauf. Man fragt sich dann immer, wie weit geht denn das überhaupt noch? Es hat auch eine grimmige Komik. Es ist, wie du sagst, auch ein Kommentar zum Starsystem, auch zum Blick auf weibliche Körper. Das ist ja das Grundthema dieses Films. Mit Demi Moore, der ich auch was wünschen würde irgendwie. Sie ist zum ersten Mal hier und ist ja so mutig und rückhaltlos und ich würde sogar sagen, im buchstäblichen Sinne hautlos. Mehr wollen wir nicht verraten zu diesem Film, der dann hoffentlich auch bald in Deutschland zu sehen ist, The Substance, Anke. Und jetzt eine ganz andere Tonlage, aber auch wieder wunderbare Frauenfiguren. Payal Kabadia aus Indien hat hier gezeigt All We Imagine as Light, auch einer meiner Lieblingsfilme im Wettbewerb und auch eine echte Überraschung. Nicht zuletzt deshalb, weil er so schöne Kinobilder hatte. Also das war nun endlich auch mal ein visueller Genuss zu sehen, wie sie die Geschichte von zwei Frauen hier erzählt.
Ja, es ist ein sehr schön, ruhig fotografierter Film, der uns mit nach Mumbai nimmt. Also die Stadt ist auch immer wieder Thema, wie sehr dieses Überleben in dieser Großstadt, in dem Moloch, eben alle erstmal beschäftigt. Und im Zentrum stehen dann aber zwei Krankenschwestern, die auch zusammen wohnen. Und die beiden Krankenschwestern sind so sehr unterschiedlich. Die eine, man weiß, ihr Mann ist in Deutschland, der meldet sich nicht mehr, schickt dann aber noch einen Reiskocher. Die andere ist, ich sag's jetzt mal ein bisschen forscher, in einem Hindi verliebt, was natürlich auch schon ein bisschen schwierig ist. Und wie diese unterschiedlichen Biografien gezeigt werden, das finde ich schon ganz gut. Aber wie diese Frauen dann doch auch wieder eine Solidargemeinschaft bilden für ihre Zukunft, das hat was sehr Schönes erzählt, aber auch gleichzeitig viel über Indien. Und weil wir jetzt schon immer wieder über Körperbilder geredet haben, hier fand ich es dann mal ganz anders. Also es gibt da eine sehr schöne Liebesszene, wo man dann mal eine Frauenhand auf einem Männerbauch sieht. Sonst sind ja immer die Frauen die Objekte. Und hier war es einfach mal, es war noch niemals, dass der Mann ein Objekt war, sondern man hat einfach die Zuneigung der beiden Körper füreinander gesehen. Und das war ansonsten für mich sehr selten hier.
Aber auch eine sehr poetische Sicht auf so einen Arbeitsalltag. Also dieses Krankenhaus, wo sie ja arbeiten, das wird ja ganz realistisch gezeigt, aber gleichzeitig ist es immer so eine poetische Dimension. Es regnet ganz oft. Also da löst sich ja sowieso so ein visueller Zusammenhang auf durch das Spiegeln, der Tropfen und so. Also das ist dann so für mich ein Film gewesen, der eben auch für seine schöne Geschichte eine schöne Form gefunden hat. Und wir nennen ihn auch nochmal, auch ein schöner Titel, All We Imagine as Light aus Indien, Anke. Und damit gleich nochmal zu einem Film, über den hier alle reden und der auch eine ganz große Chance hat. Wir können nicht alle Filme jetzt hier analysieren, aber ich würde noch bei diesem Thema bleiben, was wir hier so angeschlagen haben. Weiblichkeit und Körperlichkeit. Emilia Perez von Jacques Audiard, also Starregisseur hier aus Frankreich, erzählte, und ich sage das jetzt hier sehr bewusst, von einer Geschlechtsumwandlung. Ich weiß, dass da eigentlich Angleichung heißen muss und dass man das ja auch völlig korrekt so ausdrückt. Hier in dem Falle aber wird immer von einer Umwandlung gesprochen. Das ist übrigens ein Punkt bei diesem Film, der mir so ein gewisses Unbehagen bereitet. Also ich verstehe die Begeisterung, die allgemeine, für dieses sehr kraftvolle Musical, das es ist. Aber dieser Weg eines Mannes, der nochmal deutlich gesagt eine Frau werden will, aus sehr verschiedenen Gründen, der wird hier, finde ich, schon so beschrieben, dass man merkt, mit Transpersonen hat das nun wirklich überhaupt nichts zu tun.
Ja, aber genau das will der Film doch eigentlich letztlich. Also es geht um einen Drogenbaron. Also Schauplatz ist Mexiko. Und dieser Drogenbaron will eben eine Frau werden. Und dafür heuert er eine Anwältin an, die ihm dabei helfen soll. Und durch diese Geschlechtsumwandlung, wie du jetzt immer sagst, da soll ja in dem Film so eine kleine Utopie mit transportiert werden. Er will auch ein besserer Mensch dann werden. Und die beiden, die Anwältin und sie, dann Emilia Perez, gründen dann tatsächlich eine Menschenrechtsorganisation, wo es darum geht, die ganzen entführten, verschollenen Männer und Frauen zu finden. Also ich fand das einmal jetzt schon merkwürdig, dass ich dieses Thema als Musical sehe. Also das, finde ich, funktioniert manchmal auch nicht mit Maschinengewehrchoreografien und sonst was. Das mag gut gemacht sein, aber letztlich ist es doch immer am Thema vorbei, funktioniert eigentlich letztlich in den Liebesangelegenheiten am besten. Ja, und ich weiß auch nicht, kann man in dieser Geschlechtsumwandlung, kann man da wirklich so eine merkwürdige Utopie verpacken? Also ist das nicht auch ein bisschen seltsam? Also das wird dem Film ja auch immer vorgeworfen. Ich weiß es nicht. Ich frage dich das jetzt.
Also der Mann wird eine Frau, nochmal zu sagen, in der Form, wie es im Film gezeigt wird. Nicht? Das ist, wie gesagt, keine Geschlechtsangleichung. Und er ist automatisch ein besserer Mensch oder sie dann. Das finde ich auch ein bisschen simpel. Als Musical, das kann man schon machen, finde ich, weil das hat auch eine Kraft und eine Musikalität. Ich frage mich übrigens auch, ist es nicht ein bisschen seltsam, dass ein französischer Regisseur nach Mexiko geht, vom schlimmsten Trauma dieses Landes erzählt, wo jede Familie betroffen ist und ausgerechnet er dann diesen Film dort macht?
Ja, das habe ich mich nach dem Sehen auch gefragt. Eigentlich denke ich, ja, Regisseure können überall auch was erzählen, aber ich finde, sie müssen ihre Position, die eine Position von außen ist, auch irgendwie mit in den Film einbauen, thematisieren. Und nur weil es jetzt ein Musical ist und dadurch eine Verfremdung stattfindet, reicht mir das noch nicht.
Gut gemacht ist er auf jeden Fall, hat eine wahnsinnige Power, auch eine schöne Musikalität und gilt hier allgemein als ein großer Favorit für die Goldene Palme. Emilia Perez von Jacques Audiard. Und wir werden am Schluss dieser Sendung dann beide unsere Palme vergeben. Bin ganz gespannt. Du hast es ja noch nicht verraten, was das für dich wäre. Also dann hören wir uns wieder so in knapp 2 Stunden.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Es macht immer sehr viel Spaß, hier in Cannes mit Leuten zu reden. Da erinnert man sich dann so an die eigenen Anfänge, die zum ersten Mal hier sind, mit leuchtenden Augen hier durch das Festival laufen, natürlich auch überwältigt sind von all dem, was hier so passiert. Ich habe gleich die Freude, mit einer Cannes-Debütantin zu sprechen aus Deutschland, die hier ihren Kurzfilm präsentiert in Cannes und ich finde, ein sehr eindrucksvolles Werk geschaffen hat. Das ist keine Figur, das ist Verrat. So heißt dieser Film. Warum, werden wir auch gleich bereden können. Vor allem können wir reden über ihre Erfahrungen, zum ersten Mal in Cannes zu sein. Wir kennen sie als Schauspielerin ganz gut, aus vielen Produktionen, nicht zuletzt aus der Totenfrau, aus dieser sehr erfolgreichen ersten Staffel. Aber hier geht es natürlich jetzt gleich um die Regiedebütantin in Cannes und ich rede dann mit Romina Küpper. Radio 1 zur Vormittags, das Filmmagazin, heute also hier wieder von der schönen Terrasse an der Croisette Palais hier in Cannes bei den Filmfestspielen. Und es ist immer die Rede davon, keine deutschen Filme sind vertreten, keine deutschen Filmemacher, Macherinnen. Aber das stimmt nicht so ganz, denn es gibt immer so Nischen, die muss man natürlich auch finden, da muss man aufmerksam werden. Und dann findet man zum Beispiel eine ganz interessante, aufstrebende, junge deutsche Regisseurin, auch als Schauspielerin, durchaus ziemlich bekannt, muss ich auch sagen, aber als Regisseurin eben noch nicht so. Ich habe interessanterweise ihren Film schon gesehen und fand ihn auch ganz, ganz toll. Das ist keine Figur, das ist Verrat, heißt dieses Werk, mit Sebastian Ozendowski in der Hauptrolle. Also ein Kurzfilm, den man hier sehr wohl in Cannes sehen kann. Aber erstmal freue ich mich riesig, dass wir uns hier in Cannes treffen. Hallo, Romina Küpper.
Hi, ja, ich freue mich auch sehr, dass wir uns hier wieder treffen. Noch in Schwerin getroffen, ne? Und jetzt in Cannes, das ist schon verrückt, oder?
Genau, und dort lief dein Film im Wettbewerb und haben uns gleich verabredet für Cannes. Ja. Weil es gibt eben hier eine besondere Institution. Ist natürlich nicht so bekannt, weil es jetzt für die Öffentlichkeit nicht so im Mittelpunkt steht, aber eine Institution, wo jeder auch deinen Kurzfilm sehen kann. Wie geht das?
Genau, also wir sind im Shortfilm Corner vertreten und das ist ganz toll, weil wir halt hier sozusagen, wir laufen nicht im Wettbewerb, aber wir sind hier, um unseren Film so zu promoten und Kontakte zu knüpfen und alle die Leute, die halt die Bändchen haben, also die Akkreditierung, können den Film in der Videokatalog gucken, auch bis zu 5 Monaten. Und da sind auch nur 7 Filme vertreten aus Deutschland und das ist schon cool, also es ist sehr aufregend.
Also ich kannte es durchaus, diese Shortfilm Corner, was ja auch toll ist, das kann eben für Kurzfilme so eine Tribüne hat. Jetzt, bevor wir den Film reden, deine Erfahrung, wie ist es jetzt hier für dich in Cannes zu sein? Also mit deinem ersten größeren eigenen Film, das ist er ja.
Ja, genau. Also es ist meine zweite Regiearbeit, aber schon mein größerer erster Film, würde ich auch so sagen. Ja, also ich bin immer noch total aufgeregt. Gestern hatte ich schon ein Fotoshooting und das ist halt einfach so wunderschön hier und ich weiß gar nicht. Also sehr, sehr wild und halt auch so diese Welten, die so aufeinander prallen, also diese Luxusjachten. Ja. Gestern Nacht habe ich noch irgendwie ganz verrückte Leute gesehen, die da irgendwie so zu zweit auf der Yacht getanzt haben und ich weiß, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich komme irgendwie aus dem Ruhrgebiet und bin hier so, was ist das? Also schon sehr wild, ne?
Und hast du auch die Chance, Kontakte zu machen? Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Deine Produzentin ist ja auch mit da, also ihr seid nicht allein hier. Habt ihr die Möglichkeit, Leute kennenzulernen, die für euch dann vielleicht auch mal interessant sein könnten?
Voll. Also wir sind ja auch mit German Films in Kontakt. Also da haben wir dann irgendwie so Einladungen. Und gerade hatte ich zum Beispiel so ein First Feature Development Program mit richtig tollen Frauen, die halt so erklärt haben, wo man gut einreichen kann, so bei den ganzen Labs. Also wenn ich jetzt meinen ersten Film entwickle, wo ich ja gerade dran bin, was gute Möglichkeiten sind, da unterzukommen. Und das war zum Beispiel total toll. Und wir haben so verschiedene Breakfast-Meetings und generell halt so Programme, um uns so zu vernetzen und so. Das ist schon echt cool.
Also German Film, das kurz zu sagen, ist sozusagen die Auslandsorganisation des deutschen Films, zuständig dafür, dass die Filme im Ausland wahrgenommen werden. Und die feiern in diesem Jahr übrigens 70 Jahre. Auch nicht uninteressant, also ein Jubiläum. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, sie kommen aus dem Ruhrgebiet. Und das ist ja nicht unwichtig für deinen Hintergrund, auch nicht für deinen tollen Film, der ja etwas erzählt, was ich so, glaube ich, ganz, ganz selten gesehen habe. Nicht auch so eine Klassenstruktur, einen Klassenkonflikt beschreibt. Sebastian Ozendowski, wie gesagt, ist ja die Hauptfigur, also ein Schriftsteller, ein angehender, auch junger Schriftsteller, auch ein Debütant. Ja, und was widerfährt dem? Das ist ja doch ein tiefer Konflikt, der da aufbricht.
Naja, ich glaube, eigentlich geht es ein bisschen um diese Frage, was passiert, wenn man aus der eigenen Herkunftsklasse emigriert und auf einmal in eine bürgerliche Welt oder in Cannes steht und sich so denkt, was ist das hier für eine Welt? Und dann entsteht daraus eigentlich ein struktureller Konflikt, der sich aber in den Figuren wieder also niederschlägt. Also die Liebe zur Mutter ist groß, also er nimmt seine Mutter mit zur Lesung. Dann stehen die da, die Literaturagentin auf der einen Seite, die Mutter auf der anderen Seite. Die Mutter wird sofort gescannt und sozusagen abgecancelt und wird halt nichts wahrgenommen. Und daraus entsteht dann eigentlich dieser Klassenkonflikt und diese Scham. Also die Scham also für das, was man geworden ist und aber auch die Scham für das, was man war. Und das ist so der Konflikt, würde ich sagen.
Das ist so eine typische Aufsteigergeschichte. Also man ist in einer anderen Klasse jetzt. Er ist jetzt in dieser feinen, schicken Literaturwelt, aber er fühlt immer noch das Unbehagen, weil er das Gefühl hat, vielleicht verrate ich sogar meine Wurzeln. Und das ist etwas, denke ich mir, auch wenn das jetzt ein junger Mann ist, von dem du erzählst, aber was vielleicht auch mit dir zu tun hat. Also dieses Gefühl kennst du vielleicht.
Ja, genau. Ich finde halt auch so die Frage, was ist überhaupt ein Aufstieg? Also vielleicht muss man das auch gar nicht so benennen. Also vielleicht ist das gar nicht besser. Also das frage ich mich ja so sehr, weil meine Mama ist ja irgendwie Friseurin und eine wahnsinnig kluge Frau und hat total tolle Tipps, auch was Thema Selbstständigkeit angeht und so, ne? Und vielleicht muss man gar nicht diese ganzen bürgerlichen Codes annehmen und kann vielleicht einen eigenen Raum erschaffen, der eigen ist, wo man gar nicht sagt, Bürgerlichkeit ist besser. Und klar, das kenne ich natürlich total. Also Mama hat zum Beispiel, als ich Philosophie studiert habe, gesagt, hör mal, was ist denn mit deinem Humor los? Du bist so ernst geworden, Kind. Und ich so, ja, ich studiere hier Philosophie, lese nur noch Lacan, Foucault und Kant, ne? Und das ist schon interessant, wie da auch so Humor oder generell diese Sachen dann so, sich das darin auch zeigt, ne?
Sieht man eben auch sehr deutlich, wie diese Frau dann gedemütigt wird. Sabine Uhrich spielt sie, finde ich ganz fantastisch. Also die steht ihm dabei und dann unterhalten sich diese ganzen schicken Literaturagenten über dieses autofiktionale Werk und über die Mutter, die ja da vorkommt. Also das ist einerseits auch lustig, aber es ist auch sehr, sehr bitter und tut auch sehr weh, ihr dazu zu sehen. Da merkt man auch, wo deine Sympathien liegen. Also auch vielleicht als zukünftige Regisseurin von längeren Film. Man merkt, das sind gleich deine Leute, von denen du erzählen willst.
Total. Also ich finde total wichtig, eher nach oben zu treten und nach unten zu buckeln. Ganz klar. Deswegen habe ich auch die anderen Figuren ein bisschen satirischer angelegt, damit man sozusagen die Sympathie ganz klar bei der Mutter auch hat. Und dass man auch weiß, das ist eine Frau, die ist in einer anderen Herkunftsklasse, also hat eine andere Herkunftsklasse, aber die ist ganz powerful. Also die ist einfach eine wahnsinnig intelligente Person und die hat auch eine Agency und das ist mir total wichtig, die Figuren, die sozusagen low class sind, auch mit einer Haltung zu erzählen, die bestärkend ist. Und klar, das ist meine Hood, so, das erzähle ich.
Und das ist vielleicht sogar gerade so etwas wie so eine Art Bewegung. Im Film erlebt man es, in der Literatur noch viel mehr, darüber reden wir dann auch gleich weiter. Ich bin hier in Cannes verabredet mit der Schauspielerin und mit der Regisseurin Romina Küpper, die hier ihren ersten Film gezeigt hat, den ersten längeren Film, ein sehr eindrucksvolles Werk, wie ich finde, mit dem schönen Titel Das ist keine Figur, das ist Verrat. Wir kennen sie aus vielen Fernsehproduktionen, Polizeiruf Rostock zum Beispiel, hast du durchaus mal eine sehr wichtige Rolle gespielt, eine sehr eindrucksvolle, aber jetzt mit dem ersten, etwas längeren Kurzfilm hier in Cannes zu sein, für sie, hat sie schon geschildert, ein großes Erlebnis. Und mir ist so aufgefallen, gerade in der Literatur, ich denke so an Christian Baron oder die Bücher von Daniela Dröscher, dir literarisch das machen, was du vielleicht filmisch machst. Nämlich nochmal genauer hinzuschauen, wo komme ich her? Was sind meine Grundlagen? Was sind meine Wurzeln? Was sind auch die sozialen Hintergründe für mich? Also merkst du da vielleicht selbst, dass du vielleicht sogar Teil einer gewissen Bewegung bist?
Glaube ich schon. Also dass wir gerade, dass Klasse immer wichtiger wird. Weil wir, ich glaube, das liegt aber auch daran, dass dieser Kapitalismus immer deutlicher wird. Also alles wird entleerter, oberflächlicher. Und ich glaube, dadurch wird einem so viel klarer, so wie sind Leute eigentlich kapitalmäßig aufgestellt? Und dadurch ist das, glaube ich, jetzt gerade die Zeit, wo wir uns damit befassen. Also weil einfach Kapitalverteilung eine politische Frage ist und natürlich Leute, die einen Impetus haben, Kunst zu machen, ja auch was Politisches wollen oft. Und dadurch, glaube ich, gibt es einfach diese Bewegung. Und ich bin, glaube ich, auch Teil davon, ja.
Oder auch so ein Spielfilm wie Sprich mit mir. Da geht es auch darum, da ist auch übrigens eine Friseuse nicht unwichtig, ne, als Berufsbild. Was ich ja wichtig finde daran, ist ja auch, sich eben der Hintergründe bewusst zu sein, sie nicht zu verstecken, vielleicht auch nicht mehr so ein Gefühl zu haben, man muss anders sein als das, wo man herkommt. Also das ist auch ein Stückchen von Selbstfindung.
Das ist total spannend, was du sagst, weil ich habe gerade gelesen, also in der Psychoanalyse sagt man, dass Identität das Konservative in einem ist. Ne? Und ich glaube, dass wenn du so gespalten bist, also wenn du auf der einen Seite deine Herkunftsfamilie hast und dann diese neue Welt, dann ist das immer eine Identitätsfrage, weil Identität immer heißt, man bewahrt etwas und man findet etwas und man möchte geschlossen sein. Und das ist man dann ja nicht, weil man ist aufgerissen, was voll das Potenzial ist. Aber ich glaube, daraus entsteht natürlich total die Frage nach Identität.
Romina, jetzt hast du in dem Film noch ein anderes wichtiges Thema angeschlagen, was auch, glaube ich, notwendig ist, wenn man eben angehender Künstler und Künstlerin ist. Nämlich, inwieweit darf ich das eigentlich ausnutzen, was mich umgibt, was mein Leben ist. Weil er hat ja seine Mutter auch benutzt. Und es gibt viele berühmte Autoren, wir sind ja in Frankreich, Andy Arnaud hat sogar einen Nobelpreis bekommen mit autofiktionalen Schriften. Also das ist einerseits normal, dass man das ausnutzt, was man erlebt, aber es ist ihm auch Verrat, so heißt es auch dein Film.
Total, also ich finde bei Annie Ernaux zum Beispiel, dadurch, dass sie sehr archäologisch arbeitet, also ihre Bücher sind sehr einfach geschrieben und sind sehr präzise, finde ich, hat das irgendwie so was weniger Verräterisches, weil ich das Gefühl habe, sie ist sehr so präzise in der Art, wie sie etwas dokumentiert und ich finde, das ist die voll, also es geht da voll um die Frage, wie macht man das und warum macht man das, also für wen auch, also für wen mache ich die Filme, für wen schreibe ich und warum nutze ich diese Geschichte, also wem bringt das was? Also ich möchte mich nicht, also ich glaube, wenn man sich anbiedern will, einer Bürgerlichkeit oder so, dann ist es schwierig, also wenn man seine eigenen Leute verrät. So, und das muss man, glaube ich, immer wieder befragen, weil das geht halt so schnell, weil die Grenzen so fließend sind, ne?
Und darum ist ja ein Film, der hier in Cannes zu sehen ist, ja auch sowas wie so ein Statement, finde ich jetzt. Natürlich, schon der Titel ist es ja irgendwie auch. Also womit du dich auch ankündigst, womit du dich präsentierst. Und ich wüsste eben auch gern, wie das dann jetzt so in deiner eigenen Vorstellung weitergeht. Also auch der Film hätte noch sehr viel mehr Potenzial. Also die Geschichte könnte noch weitergehen.
Total. Also ich bin ja gerade an mehreren Projekten dran. Aber dieses Klassenthema ist halt in allen drin. Also mein Debütfilm oder dieses, was ich als nächstes vorhabe, Arbeitstitel Hyper Baby. Da geht es um dieses, alles ist hypermoralisch, hypersexuell, hypersensibel, hyperpolitisch. Und wie findet man sich in einer Welt zurecht, die halt eigentlich keine Hoffnung mehr birgt? Also wie findet man da Hoffnung, wenn alles nur noch performativ ist? Und da spielt natürlich die eigene Herkunft der Hauptfigur auch eine große Rolle und so. Und ja, und auch die Geschichte möchte ich unbedingt weitererzählen, weil ich glaube, die Figuren, ich liebe die Figuren so sehr. Ich liebe Sabine und Sebastian, die das spielen. Und da ist so viel Raum noch, deren Geschichten zu zeigen. Ja.
Hast du denn hier die Chance, überhaupt noch irgendwas anderes zu sehen?
Ja, wir haben tatsächlich uns vorgenommen, also wir haben so ein paar Tage, wo wir wirklich 6 Filme gucken auch. Also wir haben richtig Bock, also ne, Kathi ist ja auch da und ich will unbedingt den Film von Ariane Labette sehen, weil ich liebe ihren Kurzfilm Olla, das ist auch eine ganz tolle Schauspielerin und auch Regisseurin und für mich halt ein großes Vorbild und dafür habe ich Karten und den gucke ich natürlich um 8.30 Uhr morgens.
Ja, so ist das nämlich bei uns. Wir stehen alle hier sehr viel auf. Man hat eine ganz falsche Vorstellung, glaube ich, von unserem Leben hier in Cannes. Du hast von Hoffnung gesprochen. Ich finde, dein Film ist auch so ein schönes Hoffnungszeichen, finde ich, dafür, dass da auch wieder neue, tolle Talente kommen, die sich eben mit sehr ernsthaften Themen auf teilweise sehr witzige, sehr liebevolle und schwebende Weise beschäftigen können. So in dem Film, vielleicht können Sie ihn irgendwann ja auch mal sehen, in verschiedenen Kurzfilmprogrammen, Das ist keine Figur, das ist Verrat von Romina Küpper, bei der ich mich herzlich bedanke und natürlich noch eine tolle Zeit hier in Cannes.
Danke, ich habe sehr viel Spaß gehabt beim Gespräch. Danke, Knut.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Gleich bei uns im Gespräch ein Regisseur und eine Regisseurin aus zwei sehr unterschiedlichen Ländern, Sergej Losnitzer aus der Ukraine und Yolande Zaubermann hier aus Frankreich. Beide haben sehr erfolgreich Spiel- und Dokumentarfilme gedreht und beiden sind hier Spezialvorführungen in Cannes gewidmet mit ihren neuen Dokumentarfilmen. Sergej Losnitzer führt uns in den Alltag seines Landes, also Ukraine im Krieg, und da sieht man das ganz tägliche, das ganz normale Leben in dem Film The Invasion. Und dann haben wir Yolande Zaubermann. Sie ist nach Israel gegangen und hat sich dort mit Transfrauen aus Palästina unterhalten, mit arabischen Transfrauen, die in Tel Aviv leben, darunter auch die Miss Trans 2016, Talin, ein echter Star, die auch hier in Cannes zu Gast war. Also gleich hier bei uns in der zweiten Runde von 12 Uhr mittags zwei Dokumentarfilme, die hier in Cannes für Aufsehen gesorgt haben. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Runde von 12 Uhr mittags aus der Festivalstadt Cannes. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Ich habe jetzt die Freude zu reden mit einer Frau, die zu den ganz wichtigen französischen Regisseurinnen gehört. Und zwar sowohl als Spielfilmregisseurin. Ivan und Abraham ist ein Klassiker. Club to Death, auch ein Klassiker geworden. Das sind Spielfilme, aber auch ihre dokumentarischen Arbeiten sorgen immer für Aufsehen in Frankreich. Und so ist es auch hier in Cannes. Nämlich, da lief ihr Film, eine Dokumentation, ein Film, der uns ganz direkt hineinführt in eine Szene, die uns sonst verborgen ist. Und dieser Film heißt Le Belle de Gaza. Also ein Film über eine Transfrau, die nach Israel geht, und ich freue mich sehr, dass die Regisseurin Zeit für uns hat, Yolande Zaubermann. It's a great honor and great pleasure to see you. Bonjour, madame.
Bonjour.
Ich habe gerade versucht zu erklären, dass dieser Film uns ja eine Welt zeigt, die uns verborgen ist. Auch die Menschen, ich glaube, in Israel, auch die wissen nicht, dass diese Frauen ein sehr schweres Leben haben, was diese Szene ausmacht. So, was war für Sie es daran wichtig, das zu erzählen?
Ich habe eine der Transfrauen auf der Straße gesehen und wollte sie filmen, weil sie mich so beeindruckt hat. An der Hatunfa-Straße in Tel Aviv sind viele palästinensische Transfrauen, was ich nicht wusste. Ich kam mit zwei von ihnen ins Gespräch. Zurück in Paris sagte mir mein libanesischer Lebensgefährte, der Arabisch versteht, dass eine von ihnen zu Fuß aus Gaza nach Tel Aviv kam. Es erschien mir fast unmöglich, dieser Gegensatz. Ich bin aber geradezu besessen von Grenzen und von Feindschaften, denn Feinde sind Paarungen, sie gehören auch zusammen. Ich wollte diese Frau kennenlernen und sie verstehen, weil alles in ihr ist. Mann, Frau, Gaza, Tel Aviv, Muslime,
Everything. Könnt ihr mir vorstellen, dieses Interesse an Grenzen hat etwas zu tun mit ihrer eigenen Lebensgeschichte. Ihre Eltern sind aus Polen gekommen, also über den Eisernen Vorhang nach Frankreich gegangen. Sie sind in Paris geboren, haben ein ganz anderes Leben als ihre Eltern. Also vielleicht hat auch das was zu tun mit dem Interesse, eben über Grenzen nachzudenken.
Vor allem hat es wohl etwas mit meiner Angst vor jeder Generalisierung zu tun. Ich lehne das total ab. In meinen Filmen rede ich mit jedem auf Augenhöhe, vor allem mit Menschen, die nicht in geschlossenen Gesellschaften leben. In diesem Film geht es um Freiheit, vor allem um die Freiheit dieser Frau, die so viel dafür tun muss, um sie selbst zu sein.
Also Talin, die Heldin des Films, ist ja ein Movie-Star auch. Ich finde, sie hat Star-Qualitäten. So präsent, wie sie ist, so schön, wie sie ist, so offen, wie sie ist.
Es geht bei ihr um alles, um Freude, um ihre Gefühle. Es ist großartig.
It's great. Wie ist die Situation für Trans-Menschen in Israel?
I think the situation is better than in a lot of countries, not only Arabic countries.
Die Situation ist besser als in vielen anderen Ländern, nicht nur in arabischen. Es gibt diese schizophrene Lage, dass es in Tel Aviv recht frei ist. Transfrauen bekommen zum Beispiel die Operationen kostenlos und erhalten sogar eine Unterstützung. Aber für palästinensische Transfrauen auf den Straßen Tel Avivs kann es sehr schwierig sein. Es gibt viel Brutalität von Arabern und von Juden. Sie ziehen viel Hass auf sich.
Jetzt sehen wir im Film ja auch Ihre besondere Arbeitsweise. Also haben Sie einen bestimmten Stil, Yolande, dass Sie den Leuten so nahe kommen?
Ich glaube, sie spüren, dass ich es liebe, sie zu filmen. Sie mögen das. Aber jeder möchte doch mit Respekt und in Würde wahrgenommen werden. Ich liebe sie. Es war wie ein gemeinsamer Tanz. Es war so genau und wahrhaftig. Ich war sehr dankbar.
It was like a dance together. We did this dance together and they were so true, so precise. I was really so grateful.
Und man sieht ja auch diesen schönen Rhythmus des Films. Also es ist immer dunkel, es ist immer nachts, man ist nah dran, es gibt viele Nahaufnahmen, es gibt einen eigenen Rhythmus und eine große Musikalität. Jetzt sehen wir den Film natürlich heute, der ist ja vor dem Gaza-Krieg gedreht worden, logischerweise, heute doch mit anderen Augen. Also wir nehmen den Film anders wahr. Wie geht es Ihnen damit, dass Sie Menschen jetzt natürlich den Film anders sehen, als Sie ihn vielleicht damals auch angedacht haben.
For me it was great that film was select and in fact the only
Ich habe mich zunächst sehr gefreut, dass der Film für Cannes ausgewählt wurde, aber dann dachte ich, wir sollten den Film zurzeit besser nicht zeigen. Aber Menschen, die ihn im Schneideraum gesehen haben, sagten mir, du irrst dich, das ist der richtige Zeitpunkt für diesen Film, denn er gibt Hoffnung und tröstet. Bei einem Probescreening waren die Reaktionen so schön und stark und kamen aus ganz verschiedenen Richtungen, Araber, Juden und Christen. Das ist der Film, den ich machen wollte.
I mean, so it was so strong that we decided, okay, we'll show it. I can only say that the movie I did.
We all fell in love with Tallinn. Und wir haben alle verlieben sich in Tallinn.
Yeah, she's, yeah, men and women fall in love with her.
So thank you very much. Vielen Dank für das Gespräch, Jolong Zaubermann, über Ihren Film, der hier als Spezialvorführung in Cannes läuft, La Belle de Gaza. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Radio 1 war vormittags, das Filmmagazin aus der Ukraine hier in Cannes, war ja oft vertreten mit seinen Filmen, Donbass zum Beispiel, lief hier. Er lebt auch in Deutschland, was uns natürlich sehr freut, dass wir uns jetzt hier in Cannes unterhalten können über sein neues Werk, Special Screening, eine ganz besondere Aufführung seines neuen Films, The Invasion. Und da erstmal herzlich willkommen, Sergej Losnitzer. So good to see you, hello.
Hello.
Also ich habe ja schon gesagt, Sie haben öfter schon in Cannes Ihre Filme zeigen können, aber dieses Special Screening eines Films über die Invasion Ihrer Heimat der Ukraine ist dann vielleicht auch in Ihrer langen, erfolgreichen Laufbahn etwas sehr Besonderes.
Yes, absolutely.
Ja, absolut, denn ich habe einen Film über meine Heimat gemacht und über die Tragödie, die dort geschieht. Das ist ein sehr persönlicher Film und der emotionalste, den ich bisher gemacht habe.
Das kann ich sehr gut verstehen, Sergej, und ich frage mich auch, ist es auch eine Fortsetzung? Also ist vielleicht so etwas wie Teil einer Chronik der Ukraine? Damit Maidan haben Sie ja damals auch ein wichtiges Dokument geschaffen, der Umwälzungen. Und jetzt ist es für mich so etwas wie ein nächster Teil einer Chronik.
Yes, absolutely. And also I would like
ich würde noch den Film Donbass dazu nehmen, der eine andere Seite dieses Kriegs beschreibt, die Ereignisse von 2014-15. Mein neuer Film ist sehr schmerzhaft, denn ich will der Welt zeigen, was in der Ukraine geschieht, wie ganz normale Menschen unter den Bedingungen des Krieges leben, was sie fühlen, wie sie überleben, wie sie sich und ihre Würde schützen. Es ist ein Film über ihre Kraft, ihre Sehnsucht, ihren Willen, der ihnen hilft zu leben.
Das ist genau das Prinzip, das Sie gerade beschrieben haben, nämlich den ganz normalen Alltag zu zeigen. Wirklich das, was die Menschen durchmachen in der Schule, bei Beerdigungen von vielen Freunden, die ja gestorben sind, die gefallen sind. Der ganz normale Alltag auch auf der Straße dann eben. Wie haben Sie da gearbeitet? Wie haben Sie die Beobachtungen dann eben auch durchgeführt? Wie sind Sie so nah rangegangen an die Menschen?
Wir haben im August 2022 begonnen, am Unabhängigkeitstag in Kiew. Teile der Aufnahmen sieht man im Film. Danach habe ich die wichtigsten Spuren und Ereignisse des Lebens ausgewählt, und zwar nicht in den privaten Wohnungen, sondern im öffentlichen Raum. Wir haben 2 Jahre lang gedreht und drehen weiter, um immer andere Momente des normalen Lebens festzuhalten. In Lviv, Kiew, Odessa, Kharkiv und vielen anderen Städten und Dörfern, oft nah an der Front und unter russischer Besatzung. Ursprünglich wollte ich Kurzfilme für Arte drehen, die dann schnell gesendet werden sollten. Aber bald war mir klar, dass ich viel mehr Material hatte, das für einen langen Film ausreichte. Ich will unbedingt weitermachen, denn die Lage verändert sich so schnell. Das ist nicht nur für die Ukraine gefährlich, sondern für Europa. Es ist ein europäischer Krieg. Das muss man allen Politikern immer wieder klar machen. Wir haben einen Krieg in Europa, der für uns alle gefährlich ist. Wir müssen das ernst nehmen. Wenn Sie diesen Film sehen, verstehen Sie, dass Ihnen das Gleiche in Ihrem Land droht. Sie wollen so ein Leben nicht. Also schützen Sie die Ukraine und schützen Sie Ihr eigenes Land.
Take it serious and try to start to just make a solution to protect Ukraine and protect the und Country.
Aber ich muss schon sagen, ich bewundere sehr in dem Film diese Gemeinsamkeit von ganz banalen Augenblicken des Alltags, wo Menschen auch miteinander so reden und ganz banale Sachen sagen. Aber dann gibt es natürlich auch die großen ergreifenden Begräbnisse von jungen Menschen, die reden dort, die Menschen, die weinen. Also sie packen das sehr, sehr nah zusammen, das ganz, ganz Große, aber auch das natürliche, banale, kleine.
Because life is going on.
Das Leben geht weiter. Ein Mensch wird geboren, ein anderer stirbt. Es gibt Hochzeiten und Beerdigungen. In jedem Bild des Films spürt man den Feind, spürt man seinen Einfluss, aber die Menschen versuchen zu leben. Man kann nicht immer nur an den Druck denken. Das ist das Paradoxe an solchen Situationen, dieser Wille zu überleben.
This is the paradox of human life. In different circumstances, human try to survive.
Der Film heißt zwar Die Invasion, aber wir sehen die Invasion ja nicht. Also wir hören die Sirenen, wir hören auch die Einschläge der Raketen, aber wir sehen ja die Aggressoren niemals im Film, sondern immer nur den Spiegel sozusagen ihrer Aggression im Leben der Menschen. Das ist ja auch eine Entscheidung. Und trotzdem heißt der Film Die Invasion.
From one side, we can see in this film,
wir könnten das Gesicht des Aggressors nicht sehen, aber in jeder Episode ist er präsent. Das ist sein Porträt. Er zerstört Häuser, er tötet junge Soldaten, er erzeugt Horror und Terror, wovor die Menschen sich jeden Tag fürchten. Genau das war meine Idee. Ich wollte die Täter nicht zeigen, aber ihre täglichen Taten.
Ich verstehe, dass man sich abkoppeln will, also von dem, was man als kolonialistisch empfindet. Aber natürlich sind die Bilder, die man ja auch sieht im Film, von Werken von Dostojewski, von Puschkin, Alexander Blok, also Großautoren, die geschreddert werden, also die russischen Bücher, die geschreddert werden, das wird sehr ausführlich gezeigt, haben auch was sehr Irritierendes für mich. Und ich wüsste auch gern, warum sie das so ausführlich mit hineingenommen haben, wie diese Werke jetzt buchstäblich vernichtet werden. You made a movie based on Dostojewski, by the way.
Yes, of course, but this is a result of that war. And it happened.
Ja, natürlich, aber das ist eine Ergebnis dieses Krieges. So etwas geschah während des Ersten und Zweiten Weltkriegs in Deutschland, Frankreich und Großbritannien und in den USA. Das ist eine psychologisch völlig verständliche Reaktion. Die Frage ist nur, ob man das akzeptieren kann. Es sind übrigens in Russland gedruckte Bücher, darunter auch Stefan Zweig, Balzac, Jack London.
Strugatskis.
Strugatsky. Yes, this is pity, what I can say.
Es ist natürlich schade, was kann man dazu anderes sagen, aber es ist nur ein Moment. Wenn Zeit vergangen sein wird, werden die Menschen das wieder drucken. Das sind ja keine kulturellen Invasoren. Diese Autoren gehören doch zur Weltliteratur. Es ist völlig unmöglich, sie zu bekämpfen. Es ist nur ein Produkt dieser sehr traurigen Zeit.
Sergej, vielen Dank für das Interview. Sergej Losnitzer ist hier also vertreten mit einem Special Screening mit seinem neuen großen Dokumentarfilm über den Alltag in der Ukraine, The Invasion, Premiere hier in Cannes. Vielen Dank. Thank you so much.
Vielen Dank.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin von den Filmfestspielen in Cannes. Hier im Programm sind ja Dokumentarfilme eine große Ausnahme, anders als zum Beispiel in Berlin, wo man ja in den Nebenreihen zumindest viele tolle Dokumentarfilme sehen kann. Zwei Dokumentarfilme hier aus dem Programm von Cannes haben wir Ihnen schon vorgestellt in dieser Stunde, kommen jetzt zum dritten und das war für mich wirklich die bewegendste Premiere und auch einer der schönsten Filme dieses Festivals, ein ganz, ganz großer Moment. Raoul Peck, geboren in Haiti, in Berlin hat er studiert, spricht sogar ein bisschen Deutsch, dieser Regisseur, bringt uns einen Mann sehr nah, von dem ich, muss ich dazu sagen, noch nie etwas gehört habe. Ein großer Fotograf aus Südafrika, Ernest Cole, Lost and Found. So heißt dieser Film und Katja Nicodemus hat ihn auch gesehen. Hallo Katja.
Hallo Knut.
Katja, damals bei James Baldwin, bei seinem berühmten Film, hat uns einen Mann nahegebracht oder nochmal neu präsentiert, der natürlich weltberühmt ist. Hier bei diesem Ernest Cole ist es ganz anders, den entdecken wir durch diesen Film. Aber bevor wir über dieses Werk reden, erstmal, es ist ja so etwas wie ein eigenes Genre inzwischen geworden. Ich erinnere mich, bei der Berlinale haben wir beide auch geredet, gleich über mehrere Fotofilme, also Filme über Fotografinnen und Fotografen. Das ist hier ähnlich. Was macht denn gleich den besonderen Reiz aus dieses Genres Fotofilm?
Ja, es ist natürlich ein ureigenes Genre, weil ja, wie du schon gesagt hast, es wird ja nicht über Fotografen oder über Bilder erzählt, sondern mit Bildern. Also das Kino wird sozusagen zum Medium der Fotografie und umgekehrt. Und ganz banal, aber doch wichtig, weil die Bilder eben stillstehen und verharren, ermöglicht es da doch einen ganz anderen Blick, auch eine andere Auseinandersetzung und Befragung der Fotografie. Und in diesem Film jetzt, da gibt es ja ein Beispiel, du hast schon gesagt, es geht um einen südafrikanischen Fotografen während der Apartheid. Da gibt es zum Beispiel ein Bild, wo wirklich so eine Bildbetrachtung angestellt wird, Ernest Cole hat ja immer, man kann sagen, so eine Art Dioramen fotografiert, also so Straßenszenen, in denen eine ganz große Spannung entsteht zwischen den Protagonisten, das sind auch immer Sozialstudien. Und da gibt es eben ein Bild, das wird da genauer untersucht. Ein weißer Polizist kontrolliert einen schwarzen Jugendlichen und man sieht eben auf den Gesichtern der Passanten, der Weißen, die drumherum stehen, die ganze Brutalität der Apartheid, also so eine Mischung aus bei der einen Frau Langeweile und Neugier, bei so einem anderen Mann auch so, ja, was ist denn da los? Und auf der anderen Seite hat man das Gesicht, das panische Gesicht dieses schwarzen Jugendlichen völlig erstarrt, weil er nicht weiß, was diese Polizeikontrolle für ihn bedeuten wird.
Das sind wirklich unglaubliche, meisterhafte Bilder, die man nicht mehr vergisst, Katja, wenn man sie gesehen hat. Und auch über diesen Mann erfährt man ihn doch einiges. Er ist 1940 geboren in Südafrika, ist in New York gestorben, viel zu früh, also überhaupt nicht alt geworden, im Jahre 1990. Und er ist in diesem Film eben ja präsent mit seinem Werk, aber auch am Anfang gleich mit so einer knallharten Überraschung. Also der Film hat dann sogar so etwas von Kriminalfilm.
Ja, das ist schon Wahnsinn, diese Information, die wir am Anfang kriegen. Da wird eben im Vorspann gesagt, dass 2017 in einer schwedischen Bank ein Safe entdeckt wurde, ein Schließfach mit Dingen, die von Ernest Cole zu ihm gehörten oder auf jeden Fall von jemandem deponiert worden dort in seinem Namen, vielleicht auch nicht, aber es waren eben 60.000 Negative, die dieser Film auch zum Teil verwendet. Und das ist natürlich eine unheimlich spannungsvolle Information, mit der wir in diesen Film reingehen. Und vielleicht noch mal kurz zu Raoul Peck. Raoul Peck hat ja immer wieder große, schwarze, revolutionäre Figuren porträtiert, eben in seinem Film Lumumba, das war 1990, glaube ich, dann diesen kongolesischen Politiker, der in Belgisch-Kongo damals wirklich eine entscheidende Figur für die Dekolonisation war und der dann eben auch ermordet wurde. Oder du hast auch schon gesagt, James Baldwin, der US-amerikanische Schriftsteller und Aktivist mit dem Film I'm Not a Negro, der kam ja auch wirklich groß, eine riesige Aufmerksamkeit bekam der in Deutschland. Und jetzt eben Ernest Cole, den er eben porträtiert mit seinen Fotografien, aber auch mit Zeugnissen aus Briefen, aus Notaten, aus Texten. Und er wird eben, ja, gelesen werden diese Worte von Ernest Cole, von dem amerikanischen Schauspieler Lakeith Stanfield. Der macht das unheimlich toll, finde ich, so eine Mischung aus traurigem Rap, nachdenklicher Reflexion und dann wieder eine ganz große Wut und Verzweiflung. Ein ganz toller, ja, wirklich irrer Ernst auch in dieser Stimme.
Als nächste Dimension über den Bildern, also dieser Kommentartext zu hören. Katja, und dieser Fund übrigens in Schweden ist wirklich absolut rätselhaft. Er hat ein paar Monate in Schweden gelebt, das ist klar, aber niemand weiß, wer das da deponiert hat. Denn es sind nicht einfach so wüste Sammlungen, welche Kisten. Das ist ein Archiv, das ist ordentlich beschriftet, nummeriert, begleitet. Also man versteht eigentlich nicht, was da geschehen ist. Inzwischen hat die Familie, die Nachkommen haben so eine Stiftung gegründet, haben diesen Schatz auch bekommen, der eine wichtige Grundlage für diesen ganzen Film ist, Katja. Und die Fotos, du hast schon eines beschrieben, diese Fotos sind wirklich ungeheuerlich, weil es Momentaufnahmen sind. Es ist ja der große Chronist der Apartheid. Wie geht Raoul Peck jetzt mit diesen Bildern um?
Man kann sagen, dass er eigentlich auf eine sehr freie Weise den Lebensweg, die Biografie auch von Ernest Cole, kann man sagen, nachzeichnet mit dessen Werk. Cole hat ja schon sehr früh angefangen zu fotografieren. Mit 8 Jahren hat er eine Kamera geschenkt bekommen vom Verwandten und hat dann wirklich so, ich glaube, mit 17, 18 ernsthaft angefangen zu fotografieren. Und man kann wirklich sagen, dass er dieses System der Apartheid mit diesen Bildern auf eine ganz beeindruckende, persönliche Weise dokumentiert. Das geht von Straßenszenen, da ist eben ein Trinkbrunnen, da steht Only European. Du spürst die Hitze und es ist einfach Wahnsinn, dieses Schild allein. Und immer wieder solche schlagenden Bilder. Mich hat auch sehr beeindruckt, wie er zum Beispiel weibliche schwarze Bedienstete bei Familien porträtiert hat, in wirklich ärmlichsten Verhältnissen, die für $15 im Monat da schuften. Oder auch schwarze Minenarbeiter, die dort Erz abbauen in den schrecklichen Minen. Erz, Kupfer, Gold, Diamanten, was den ganzen Reichtum dieses Landes hervorgebracht hat. Ja, und ich hatte das Gefühl, dass der Film das einfach wunderbar nachzeichnet, diese Biografie, die ja dann auch teilweise in diesem Buch, diese Fotos gebündelt wurden. House of Bondage, kann sagen, Haus der Fesseln, also ein sehr persönliches Buch über Südafrika. Und als das rauskam, da war zum Glück war Ernest Cole da schon in den USA, weil er war ja durch seine Kunst eben auch so eine Art Ermittler oder Beweisaufnehmer gegen das Regime und hat sozusagen, ja, im Grunde diese ganze Unmenschlichkeit auf eine Weise dokumentiert, die ihn auch in Gefahr gebracht hat. Deswegen umso besser, dass er dann in die USA auswandern konnte, was ihm aber jetzt nicht nur Glück gebracht hat.
Katja, ich muss auch noch mal sagen, man glaubt ja, man wüsste alles über die Verbrechen der Apartheid, über dieses unmenschliche System. Aber durch diese Fotos, und dafür nimmt sich Raoul Peck im Film ja so viel Zeit, man sieht hier sehr genau und auch eine Fülle von Dokumenten, bekommt man noch mal einen ganz anderen unmittelbaren Eindruck dieser täglichen Diskriminierung, dieses Leidens der Menschen. Also das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Film, um diese Bilder zu entdecken und auch noch mal einen anderen, neuen, intensiven Blick zu bekommen auf die Apartheid. Du hast gesagt, das Exil hat ihnen kein Glück gebracht. Auch das, finde ich, ist ein Element, was mir gar nicht so bewusst war. Es mussten ja viele Künstler und Künstlerinnen emigrieren aus Südafrika, ging weg, er ging in die USA und wie du schon sagst, er ist dort eigentlich ein Fremder geblieben. Also wir erfahren ja auch viel über seine Persönlichkeit.
Ja, der Film ist auch ein Zeugnis, muss man sagen, einer unendlichen Einsamkeit, weil als Ernest Cole sein Land verlassen hat, da sagt er sinngemäß eben, ich habe hier nichts zurückgelassen und ich habe alles zurückgelassen. Und diesen Heimatverlust, der Verlust von Familie und von Wurzeln, der ist in seinen Bildern, die er dann auch in New York macht, irgendwie spürbar, weil die Bilder sind anders und die haben auch teilweise andere Perspektive, sie sind vielleicht nicht mehr so persönlich, aber immer noch sehr intensiv. Und man spürt auch in diesen Bildern, dass er eigentlich ein Irrlicht geworden ist in der Fremde. Dass er nicht mehr so diesen Standpunkt hatte. Das sind trotzdem interessante Bilder. Er wurde dann in den USA ja auch darauf festgelegt, weiter Rassismus zu fotografieren. Die Bilder haben natürlich eine andere Art von Rassismus dokumentiert als dieses entsetzliche System der Apartheid. Du hast es eben schon gesagt, man erfährt auch in dem Film, dass, glaube ich, 1967 Menschen zu 80.000 Peitschenhieben verurteilt wurden da. Und dann haben diese Bilder eine andere Sprache auch in den USA gehabt. Und er hat dann halt nicht mehr so Fuß gefasst. Und dieser Heimatverlust und diese schreckliche Heimweh, das ist auch in diesen Zeugnissen von ihm unendlich präsent. Er ist dann ja leider auch unter traurigsten Umständen gestorben als Obdachloser an Krebs in New York.
Ernest Cole, Lost and Found, so heißt dieser Film von Raoul Peck, ein sehr schöner, doppeldeutiger Titel, weil zum einen wurden ja diese Fotos ihm wiedergefunden, aber auch seine Person war verloren und wird jetzt wieder entdeckt durch dieses großartige Werk von Raoul Peck. Hier war die Weltpremiere in Cannes. Es gibt noch keinen deutschen Filmstart, aber wir gehen davon aus, dass dieser Film, wie viele seiner anderen Filme, dann natürlich auch in Deutschland zu sehen sein werden. Dir ganz herzlichen Dank, Katja Nikodemus war das.
Gerne, Knut.
Und wir sind in der letzten Runde angelangt, liebe Anke. Dies war Cannes, die 77. Ausgabe, wie wir sie erlebt haben und wie wir sie versucht haben, Ihnen zu vermitteln in den vergangenen 2 Stunden. Liebe Anke, viele der Filme, über die wir gesprochen haben, werden natürlich dann auch in Deutschland zu sehen sein. Aber heute Abend ja nun erstmal die Preisverleihung. Und da haben wir es mal ganz gut. Wir gehen ja nicht in den großen Saal, wo man sich so schnieke anziehen muss, sondern sitzen in einem etwas kleineren Saal. Da wird übertragen. Es macht viel mehr Spaß. Da kann man seinen Gefühlen so richtig freien Lauf lassen.
Ja, brüllen und johlen und kreischen.
Ja, ja. Oder Buh rufen, was auch immer uns dann heute Abend bewegen wird. Wir wissen es natürlich absolut noch nicht. Das ist ja immer ein ganz großes Geheimnis bis zum Schluss, Anke. Und auch wenn ich jetzt Emilia Perez vorhin sehr hervorgehoben habe, also allgemein Favoriten von Jacques Audiard, also diese Geschichte, das Musical über den Drogenkrieg in Mexiko, muss das ja nicht so sein, dass die Jury dem auch folgt. Also so einen ganz eindeutigen Favoriten, siehst du den?
Doch, ganz klar. Ja. Ich meine, das wird Mohamed Rasoulof. Hm. Also ich könnte jetzt sagen, da kommt die Jury aus politischen Gründen nicht drumherum. Aber es ist einfach auch der beste Film des Wettbewerbs gewesen. Und es ist auch der beste Film von Mohamed Rasoulof gewesen. Also sein bester Film überhaupt. Er hat ja angefangen, wie viele iranische Regisseure, mit seinen früheren Filmen, wo er in Metaphern surreal erzählt hat. Und dann hat er sich entschlossen, ich mache jetzt wirklich realistische Filme. Aber dieser realistische Film hat ja trotzdem immer noch was von Kino, weil es auch ein Thriller ist, weil es ein Familiendrama ist, weil er unheimlich gut fotografiert ist, weil die Paranoia des Vaters, des Landes in den Bildern präsent ist. Also da ist doch gar keine Frage, wer gewinnt heute Abend.
Ist es nicht, Anke? Also The Seed of the Sacred Fig ist unsere goldene Palme und mit großer Sicherheit auch die goldene Palme der Jury, Anke. Und ich hoffe nur, dass die Leute da nicht sagen werden, oh, ist eine politische Entscheidung, sondern dass sie sehr schnell begreifen werden, dass es eben auch ein Meisterwerk ist. Dieser Film ist überwältigend gut geworden. Mohamed Rasoulof also wird hoffentlich diese Palme bekommen. Anke, wir haben aber noch andere Preise. Lass uns schnell noch ein bisschen vergeben. Sagen wir mal Grand Prix, also der Preis dann der Jury. Da könnte ich mir aber vorstellen, dass es dann so ein Film sein könnte wie The Substance.
Ja, auf alle Fälle. Das fände ich auch gut. Und ich glaube überhaupt, dass, ich meine, 22 Filme liefen hier. 4 davon waren von Regisseurinnen. Ja. Und ich finde, diese 4 sollten alle ausgezeichnet werden. Also wir haben ja auch schon über den indischen Film geredet. Der, finde ich, hätte dann vielleicht den Preis für die beste Regie verdient. Dann haben wir auch noch Andrea Arnold. Ja. Da haben wir letzte Woche drüber geredet. Sozialdrama trifft Märchen mit Franz Rogowski. Könnte ja vielleicht das beste Drehbuch sein. Also ja, also finde ich so. Und den Frauen ist es am ehesten gelungen, wirklich die Perspektive ihrer Heldinnen auch einzunehmen und wirklich so von innen heraus die Geschichte zu erzählen, wo ich eben das Gefühl habe, ich war in einem Leben, in einem Alltag, in einer Biografie drin für eine gewisse Zeit.
Anke, mit allen genannten Filmen bin ich völlig einverstanden. Also ja, was sind ja auch nicht alle Tage, liebe Anke. Wir werden heute Abend ja sehen, wie wir lagen, ob wir richtig lagen oder nicht. Unsere Meinung haben wir jedenfalls kundgetan. Danken Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Dies war also unsere Sendung 12 Uhr mittags aus Cannes von den Filmfestspielen, die heute Abend zu Ende gehen. Und weiter geht es dann ja gleich nach den Nachrichten mit dem Weekender. Raffaella Segarra freut sich auf Sie und präsentiert dann da die Musik. Also Ihnen jetzt noch ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut und liebe Grüße von Anke und von Knut aus Cannes. Tschüss.
À la prochaine.